Es ist für mich total schön, hier zu sein heute. Ich kenne das CZM eigentlich nur von Instagram und Facebook und der Christian Tom, den möchte ich schon sehr lange kennenlernen. Ich dachte mir, jetzt am Sonntag wird's endlich was und dann, weiß auch nicht, vielleicht hat der Herr noch irgendwie einen ganz besonderen Moment für uns vor, dass wir uns kennenlernen. Er kommt demnächst auch in meine Gemeinde und predigt dort und da habe ich vor, auf jeden Fall auch vor Ort zu sein. Es ist mir eine besondere Ehre, hier zu sein. Ich freue mich total, da sein zu dürfen. Ja, auch übrigens ganz wichtig, ich richte Grüße aus von HDH Mannheim. Wir haben vorhin schon festgestellt, wir sind wahrscheinlich die am weitesten voneinander entfernten Gemeinden Mannheims. Ihr seid hier ganz im Norden, wir sind ganz im Süden auf der Rheinau. Ganz liebe Grüße aus dem Süden, okay? Bitte? Ja, also ihr habt es ja nicht so gemütlich. Also ich weiß es nicht, wie es gerade auf der Rheinau ist, wahrscheinlich sieht es gleich aus. Ich möchte euch jemanden vorstellen, der gar nicht mehr lebt, und zwar meinen Onkel. Ich nenne ihn mal aus Datenschutzgründen, falls meine Familie mithört, Frank. Der war ganz cool, der war aber auch ein bisschen anders als andere Menschen. Wenn man mal sein Äußeres sich erstmal so vor Augen führt, also mein Onkel Frank, der hatte einen großen, abenteuerlichen, gezwirbelten Schnauzbart. Also müsst ihr euch jetzt so einen grauen Bart vorstellen, ganz groß, hochgezwirbelt, immer schön gestylt. Und er hatte seine Haare schon immer, also solange ich denken kann, in so ganz kleine Dauerwellenlocken gekringelt. Also er hatte eigentlich so fast schon so einen Afro-Haarschnitt. Stellt ihn euch vor, er ist so 60, 65 Jahre alt, wie ich ihn mir jetzt gerade vorstelle. Und er war Kettenraucher und er hat Volksmusik geliebt. Ja, das war mein Onkel Frank. Und was noch spannender war als sein Äußeres und als sein Musikgeschmack, war, wie er so drauf war. Also er war schon ein lieber Typ, aber er war auch ausgesprochen cholerisch. Das heißt, auf Familienfesten gab es mindestens einmal am Abend ein lautes Streitgespräch. Also und es wurde immer ausgelöst von meinem Onkel Frank. Er hat leidenschaftlich gern über Essen gestritten, über Politik, über Musik gestritten, über irgendwelche Familienmitglieder gestritten. Aber es war ganz normal, wenn unsere Familie zusammenkam, dass Onkel Frank irgendwann irgendjemanden angeschrien hat. Das war Onkel Frank. Es wurde also nie langweilig mit Onkel Frank. Es war eigentlich immer total spannend. Ich muss zugeben, als ich klein war, als ich ein Kind war, da hatte ich richtig, richtig Angst vor meinem Onkel, weil der total unberechenbar war und immer so laut war. Und überhaupt, wie er aussah, hat mich total eingeschüchtert. Im Laufe der Zeit habe ich ihn lieben gelernt. Aber trotzdem muss man sagen, dass Onkel Frank schon eher so ein Typ war, den man mit Vorsicht genießen musste und wo man auch durchaus auch mal gerne auf einem Familienfest einen Bogen drumherum gemacht hat. Ich könnte euch von meiner Hochzeit erzählen, aber das geht zu weit. Das war mein Onkel Frank, er lebt nicht mehr, mit seinem Volksmusik-Afro und mit seinem Zwirbelbart. Und meine Theorie ist, dass jede Familie mindestens einen so einen Onkel hat. Jede Familie hat diesen Onkel Frank. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, nee, in meiner Familie nicht, vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass du dieser Onkel Frank bist. Vielleicht. Mein Punkt ist, es gibt keine perfekte Familie. Mein Mentor und Freund David in den USA hat immer gesagt, wenn du denkst, es ist ein Problem, dass du in einer dysfunktionalen, kaputten Familie groß geworden bist, dann checkst du nicht, dass jede Familie dysfunktional ist. Jede Familie hat mindestens diesen Onkel oder diese Tante. Familie ist messy und man kann sich seine Familien nicht aussuchen. Man wird da einfach reingeboren. Und das gilt nicht nur für Familien, sondern das gilt auch für Kirchengemeinden. Man wird da reingestellt. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Man kann sich seine Leute um sich herum nicht aussuchen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich kenne euch ja nicht. Deswegen kann ich jetzt keinen beleidigen, weil ich niemanden im Hinterkopf habe, der vielleicht genauso drauf ist. Aber vielleicht gibt es diese eine Frau, die während der Lobpreiszeit immer mit den Armen so rumfuchtelt und nie den Ton trifft. Ja, und die steht neben dir und haut dir ständig auf den Kopf. Oder du kriegst Ohrenschmerzen von dem schrillen Ton, der da rauskommt. Oder dieser Endzeitfreak, der jedes Jahr neu den Zeitpunkt des jüngsten Gerichts vorberechnet. Vielleicht gibt es ja jemanden auch bei euch in der Gemeinde. Vielleicht ist es der Sitznachbar, der immer 5 Minuten nach Beginn der Predigt langsam, aber wie auf Kommando anfängt, leise zu schnarchen. Und du denkst dir so, oh Mann, wo bin ich hier gelandet? Ich, wenn ich mir wenn ich mir die Leute aussuchen dürfte, mit denen ich in der Gemeinde bin, ja, dann würde ich mir vielleicht den da wegwünschen, ich würde jemand anderes herwünschen. Und das ist ganz normal. Vielleicht ist es bei euch nicht so. Vielleicht sagt ihr alle, hey, ist alles perfekt, genau richtig, wie es ist. Ich glaube es zwar nicht. In meiner Gemeinde ist es nicht so. Gemeinde ist so ein bunter Haufen ganz unterschiedlicher Menschen, die auf natürlichem Wege nie gemeinsam sonntags morgens in einem Raum enden würden. Schon mal den Gedanken gedacht, hey, wenn ich um mich herum gucke, nie im Leben wären all diese Menschen hier zusammengekommen, wenn ich Jesus wäre. Guck mal um dich rum. Schau dir mal die Leute an. Manche passen vielleicht super zu dir und andere Leute, die hättest du nie kennengelernt. Und das ist nicht nur in Familien so, das ist nicht nur in den Gemeinden, in Mannheim und darüber hinaus so, das war schon immer so. Wenn ihr die 12 Apostel euch mal vor Augen führt, ich weiß nicht, ob ihr euch jemals so richtig Gedanken gemacht habt, was für ein schräger Haufen die 12 Apostel waren. Simon Petrus, cholerischer Fischer, der immer erst gesprochen hat und dann drüber nachgedacht hat, was er gesagt hat. Krasser Typ, der immer auf den Pudding gehauen hat. Ich kann das andere Wort nicht sagen. Oder Simon der Zelot. Ein Zelot ist jemand, ist ein religiöser Fanatiker, der die Römer umbringen wollte. Ja, wir haben hier den Fischer und dann haben wir hier den Ex-Fanatiker, der am liebsten gerne alle Römer umgebracht hätte, bevor er Jesus kennengelernt hat. Oder Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der sich selbst, der selbsternannte Lieblingsjünger Jesu. In der Ostergeschichte, das ist so ein Angeber, in der Ostergeschichte schreibt er, wie er bei einem Wettrennen zum leeren Grab den Petrus überholt hat und als erster angekommen ist. Kennt ihr die Story? Petrus rennt los, Johannes niam, rennt zum Grab und dann schreibt er auch noch, ja und Petrus, der konnte nicht mal mehr bremsen, der war so außer Atem, der ist direkt ins Grab reingelaufen. Was für ein Angeber. An anderer Stelle hat er mit seinem Bruder gesagt, Jesus, dieses Dorf gefällt uns nicht. Möchtest du, dass wir Feuer vom Himmel beten, damit es platt gemacht wird? Was für ein wilder Haufen. Jesus hat sich diese Leute ausgesucht und man stellt sich die Frage, was ist los? Was für eine eigenartige Mischung. Oder wenn wir rauszoomen und mal von den 12 Jüngern weggehen hin zu den anderen Menschen, die noch in der Bibel geschrieben haben oder da auftauchen. Paulus zum Beispiel und Barnabas. Paulus und Barnabas haben sich so krass gestritten über Markus, den Neffen von Barnabas, weil der Markus an einer Missionsreise hat er gekniffen und ist abgehauen. Und danach haben sich Barnabas und Paulus so stark gestritten über Markus, dass sie ihr Missionswerk gesplittet haben, weil sie es nicht mehr miteinander ausgehalten haben, weil sie so einen krassen Streit hatten. Das ist Kirche. Und man stellt sich die Frage, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn gehen? Und du und ich, ob wir wollen oder nicht, wir sind Teil dieser eigenartigen Familie. Wir haben die Onkel Franks und die Tante Ernas um uns rumsitzen. Und vielleicht sind wir selbst so ein eigenartiger Typ, der für andere einen Stolperstein darstellt. Gemeinde ist komisch und eigenartig. Ihr könnt gerade mal die Folie nach hinten an die Wand werfen. Die Allianz Gebetswoche, die beginnt heute. Und Motto der Allianz Gebetswoche ist sehr spannend. Einheit, Leben lernen. Und wenn man sich vor Augen führt, was Kirche und was Familie und was überhaupt Christentum für ein eigenartiger Haufen von komischen Leuten ist, dann ist es schon ein ganz spannendes Motto und ein ganz wichtiges Motto. Wie können wir Einheit leben? Wie geht es? Wie wird aus dieser bunten, schrägen Mischung eine Einheit? Wie geht Einheit? Also wenn du heute Morgen da bist und du hast vielleicht gerade Stress mit deinem Ehepartner oder du hast gerade eben Spannungen in deinem Gemeindeteam, keine Ahnung, Worship-Team vielleicht. Vielleicht habt ihr euch gestern darüber gestritten, was die beste Liedauswahl ist und einer hat wieder so ein blödes Lied vorgeschlagen und du denkst dir nur, oh, ich kann es nicht mehr hören. Oder vielleicht hast du gerade Stress mit einem Gemeindeältesten oder im Hauskreis. Jetzt ist dieser Endzeit-Freak auch noch in deinem Hauskreis. Oder einer bringt ständig sein Schofahorn mit und pustet dir ins Ohr. Wenn du Stress hast, wenn du Spannungen hast, wenn du Konflikte hast mit Menschen, die auch Jesus nachfolgen, dann ist diese Predigt heute Morgen für dich. Wenn du es manchmal nicht so einfach findest, in Gemeinde nicht durchzudrehen, dann ist diese Predigt heute für dich. Vorhin wurde erwähnt, ich bin Blogger. Mein Blog, der hat der Churchy Blog, und der Untertitel ist, wie man im 21. Jahrhundert Christ sein kann, ohne durchzudrehen. Das ist die Leitfrage meines Lebens. Wie schaffe ich das, ohne durchzudrehen? Der Predigttext, der am Anfang der Allianz Gebetswoche steht, ist sehr spannend für dieses Thema, weil der ganz wichtige Impulse hat für die Frage, wie geht Einheit? Ihr findet den Text im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Und da steht Folgendes. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Lass heute Morgen Gott zu dir sprechen durch diese Verse. Ich glaube, dass Gott etwas zu dir sagen möchte und ich glaube, dass Gott etwas zu euch als CZM sagen möchte. Wer von euch kennt die Wimmelbilderbücher Wo ist Walter? Kennt ihr das? Where is Waldo? Wo ist Walter? Das sieht so aus. Das sind so große Doppelseiten und das sind ganz viele kleine Männchen drauf zu sehen und man muss den einen Walter finden. Also auf jeder Doppelseite ist ein Walter und die Herausforderung ist, Walter zu finden. Und als ich diese Woche diesen Predigttext mir angeguckt habe, ich habe mehrfach gelesen und habe gebetet, Gott, was möchtest du sagen? Und für mich war dieser Predigttext wie so ein Wo ist Walter Buch. Ich habe es gelesen und ich habe vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal Bibel lest und ihr denkt, ja, ich check überhaupt nichts? Das geht auch Pastoren und Predigern so. Ich habe null gecheckt. Ein Leib, eine Taufe, ein Gott, ein Herr, ein Geist, ein Glaube. Und da ist einfach so eine Aufzählung und jetzt soll ich darüber predigen. Wow, kein Appell da drin. Ich habe deshalb auch ein bisschen geschummelt. Verratet mich nicht beim Christian. Ich habe noch den Vers davor mit reingenommen in die Predigt. Anyways, und irgendwann habe ich nicht den Walter gefunden, ich habe was anderes gefunden. Und zwar Entscheidendes für die Frage, wie geht Einheit? Es war nicht Walter, es war der dreieinige Gott. Wenn ihr mal ein bisschen rauszoomt aus dem Text und guckt auf diese Verse, dann findet ihr den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ein Gott und Vater, ein Herr und ein Geist. Also Paulus sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Wir fragen, ja, wie soll das gehen? Und die Antwort von Paulus ist, hey, ihr seid Kinder des dreieinigen Gottes. Ihr habt den Vater, ihr habt den Sohn, den Herrn Jesus und ihr habt den Heiligen Geist. Und das ist die Grundlage, wie Einheit im CZM funktionieren kann, wie Einheit unter den Gemeinden jetzt in dieser Woche, in der Gebetswoche funktionieren kann. Das möchte ich euch heute Morgen zurufen, CZM. Ihr habt einen dreieinigen Gott und dieser dreieinige Gott macht, dass ihr in Einheit leben könnt. Wenn ihr euch an den dreieinigen Gott haltet, kann nichts eure Einheit zerstören. Wenn ihr euch an den dreieinigen Gott haltet, kann kein Streit, kein Konflikt, kein Neid, keine Missgunst und keine Bitterkeit einen Keil zwischen euch treiben. Ihr habt den dreieinigen Gott. Erstens, ihr habt einen gemeinsamen Vater. Und wenn Menschen einen und denselben Vater haben, was bedeutet es dann? Sie sind Kinder in einer Familie, ganz automatisch. Du kannst deinen Vater nicht ändern. Dein Vater ist dein Vater. You are family. Ihr seid Familie. Genauso, vielleicht nicht ganz so schlimm, wie ich es vorhin beschrieben habe aus meiner Familie. Ihr habt einen Vater. Gott liebt euch wie seine Kinder, weil ihr tatsächlich seine Kinder seid. Gott liebt euch, wie er Caro geliebt hat. Caro, ich möchte euch die Geschichte von Caro erzählen. Caro war ein ganz normaler Teenager. Sie hat in der Stadt gelebt, in den USA. Und als sie so 12, 13, 14 wurde, wurden die Konflikte mit ihren Eltern immer stärker und krasser und die Auseinandersetzungen wurden immer heftiger. Und die Eltern wussten nicht, wie sie mit ihr umgehen sollten. Sie hat sich immer weiter in so eine Anti-Haltung gegen ihre Eltern reingearbeitet. Und als sie 16 war, ist sie eines Nachts einfach abgehauen und hat sich entschieden, ich nehme jetzt ein Ticket mit dem Bus in die nächste große Stadt. Ich sage meinen Eltern nicht, wo ich bin und ich habe abgeschlossen mit meiner Family. Und die Story, die lief jetzt nicht so, wie man sich das als Christ vorstellt, dass das jetzt alles so schlecht ist, sondern ihr ging es wirklich gut. Sie hat relativ schnell einen Job gefunden in einer Kneipe und hat da regelmäßig gearbeitet. Sie konnte sich eine Wohnung finanzieren, sie hatte also ein WG-Zimmer. Es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und sie war echt glücklich, weil sie neue Freunde kennengelernt hat und es lief einfach toll. Und die ganzen Konflikte, die sie mit ihren Eltern hatte, waren einfach nicht mehr da. Und nach einer Zeit hat sie aber auch Freunde kennengelernt, die sie, wie man das so kennt, auf Partys mitgenommen haben. Sie hat Kontakt mit Drogen gehabt und wurde immer weniger zuverlässig, weshalb sie immer wieder zu spät zu ihrer Arbeit kam, bis sie den Job gekündigt bekam und auf einmal kein Geld mehr hatte. Sie hat dann ihr WG-Zimmer verloren, hat weiter Drogen genommen und ist richtig abgestürzt. Und nach 1,5 Jahren, nachdem sie aus ihrem Elternhaus abgehauen ist, hat sie sich gedacht, okay, Mist, ich komme hier nicht mehr weiter, ich bin total am Boden, die Sache hat nicht geklappt, ich würde am liebsten zurück zu meiner Familie gehen. Damals hat man noch keine E-Mail gehabt, da hat sie sich ein Blatt Papier genommen und einen Stift. Für die jungen Leute, das ist, also Papier sieht so aus und Stifte, ich habe hier nur ein Apple Pen, das wäre jetzt, naja, egal. Hat einen Brief geschrieben, hat gesagt, liebe Mama, liebe Papa, ich würde gerne zurückkommen. Aber ich habe euch so viel Leid verursacht, dass ich nicht weiß, ob ihr mich zurückhaben wollt. Deshalb möchte ich euch um eine Sache bitten. Nächsten Freitag werde ich mit dem Bus nach Hause kommen. Ich traue mich nicht wirklich zu klingeln, weil ich nicht weiß, ob ihr mich nehmen werdet. Ich schlage euch das folgendermaßen vor. Wenn ihr mich haben wollt, wir haben vor dem Haus einen Baum stehen, dann hängt bitte ein Band in diesen Baum an den Ast, damit ich sehe, dass ihr mich nehmen wollt. Und wenn ich den Baum sehe und da hängt kein Band im Baum, dann weiß ich, ich brauche gar nicht klingeln und ich werde gehen und ich werde nie wieder zurückkommen. Sie schickt den Brief ab. Es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, der Freitag kommt näher. Am Freitag steht sie auf, sie zieht sich ihr Busticket, steigt in den Bus, fährt diese 1,5 Stunden in ihren Heimatort und steigt dort aus, wo sie immer ausgestiegen ist, als sie von der Schule kam. Und sie fängt an zu laufen, diesen alten Weg nach Hause, an der Kreuzung nach rechts, an der nächsten Kreuzung nach links. Und sie weiß, in der nächsten Biegung werde ich das Haus meiner Eltern sehen und ich werde diesen Baum sehen. Und sie läuft auf diese Biegung zu und sie guckt um die Ecke, um das Haus herum und sieht das Haus ihrer Eltern und da ist dieser Baum vor dem Haus. Und da hängt nicht ein Band drin, sondern an jedem Ast des Baumes hängt ein Band. Und sie weiß, sie ist angenommen. Sie kann kommen, sie kann an die Tür gehen und sie wird angenommen werden. Und die Story hat ein Happy End. Sie klingelt und die Eltern nehmen sie wieder auf in ihre Familie. Ich finde, es ist eine Geschichte, die sehr schön illustriert, wie Gott mit uns umgeht und wie Gott uns als sein Vater annimmt. Wir bauen vielleicht Mist, wir treffen Entscheidungen, die uns immer tiefer in den Mist reiten und vielleicht machst du das wöchentlich mit Gott, vielleicht machst du das halbjährlich mit Gott, dass du sagst, ey krass, ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Gott, möchtest du mich? Dann häng doch bitte so ein Band in den Baum. Und Gott hängt nicht einfach nur ein Band in den Baum, er hängt den Baum zu mit diesen Bändern, weil seine Liebe überschwänglich groß ist für seine Kinder. Titus 3, Vers 4. Da schreibt Paulus Folgendes. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns durch Jesus gerettet. Einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Die überschwängliche Liebe Gottes, des Vaters, wird sichtbar in Jesus Christus. Seine Liebe für dich ist überschwänglich. Egal, was du getan hast, egal, welche falschen Abbiegungen du genommen hast, Gottes Liebe ist größer als deine schlechten Entscheidungen in deinem Leben. Du kannst heute umkehren zum Vater und er wird dich liebend gerne und liebevoll und barmherzig annehmen. Das ist eine entscheidende Gemeinsamkeit, die man haben kann. Zu wissen, hey, wir haben alle in unserem Leben missgebaut, aber wir haben einen Vater, der uns adoptiert hat als seine Kinder, der uns liebevoll annimmt und barmherzig auf uns blickt. Uns unsere Verfehlungen, unsere Sünden nicht anrechnet, sondern das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, das rechnet Gott, der Vater, uns an. Vollkommene Gerechtigkeit. Wie abgefahren ist das? Gott liebt dich, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Wenn du heute Morgen da bist und du denkst dir, ich müsste nur noch das loswerden, ich müsste nur noch das schaffen und dann könnte Gott mich wirklich lieben, das ist absolut daneben. Die Botschaft der Bibel ist, Gott liebt dich, wie du bist. Und weil Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, musst du nicht mehr für deine Sünden bezahlen. Gott nimmt dich an. Gott liebt dich nicht nur, Gott mag dich sogar. Der Gedanke war für mich als Teenager ein Augenöffner, dass Gott mich nicht einfach nur liebt, also ja, der muss mich halt lieben, weil ich bin ja sein Kind, ja, und dann seine Kinder, die liebt man halt, sondern Gott findet mich tatsächlich gut. Gott findet dich gut. Ihr habt einen Vater und das ist identitätsstiftend und das ist eine gemeinsame Erfahrung, die uns Einheit schenkt. Also wenn du vielleicht genervt bist von einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester, wenn es vielleicht diesen einen Menschen im CZM gibt, den du vielleicht gerne ein bisschen seltener sehen möchtest. Oder wenn es diese eine blöde Gemeinde irgendwo in Mannheim gibt, wo du denkst, die sind alle doof. Mir wäre es am liebsten, wenn die nicht da wären. Die drei Vögel gehören nicht zu meiner PowerPoint. Diese schrägen Vögel von der anderen Gemeinde. Ja? HDH, wenn ich nur an die denke. ICF, oh, die gehen mir auf den Keks. Dann erinnere dich daran, das ist Teil deiner Familie. Du bist Teil dieser Familie. Ihr habt einen gemeinsamen Vater. Das stiftet Einheit. Also erstens, ihr habt einen gemeinsamen Vater. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Zweitens, wir haben einen gemeinsamen Herrn, Jesus Christus. Wir haben Hoffnung. In Vers 6 steht, Gott regiert über alle. Und ein Vers oben drüber steht, wir haben einen Herrn. Kyrios ist das Wort, das da steht im Griechischen. Wir haben einen Kyrios. Das ist die Bezeichnung für Jesus. Und im griechischen Alten Testament war Kyrios auch die Übersetzung für Yahweh. Jesus ist der Kyrios. Jesus ist der Herr. Wenn jemand Kyrios ist, dann ist er der Chef, dann ist er der Befehlshaber, er ist der Boss, er ist der Babbo. Je nachdem, in welcher Altersstufe du dich gerade bewegst. Jesus ist derjenige, der das Sagen hat. Und Jesus ist derjenige, der alles im Griff hat. Das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, Jesus ist der Kyrios. Jesus ist der Chef. Jesus ist der Herr über alles. Jesus hält das Universum in seiner Hand. Jesus ist nicht weniger mächtig als Jahwe, der Vater. Jesus ist Gott. Und wenn es stimmt, dass du den Herrn Jesus hast, dann bedeutet das, dass dein Leben sicher in seiner Hand ist. Dass dein Leben nicht gegen die Wand fahren wird, sondern dass du Hoffnung auf jemanden haben kannst, der tatsächlich die Kontrolle hat. Du hast nicht die Kontrolle, aber Jesus hat die Kontrolle über dein Leben. Wenn du auf ihn setzt, wenn er dein Herr ist, dann kannst du gechillt leben. Nichts ist unmöglich mit Jesus. Das schenkt Hoffnung. Das bedeutet auch, dass Einheit nicht unmöglich ist. Das bedeutet auch, dass dieser eine schräge Bruder oder diese eine Gruppierung von Menschen in meiner Gemeinde, dass das nicht irgendwie immer so ein Gegeneinander sein muss, sondern wir können miteinander und zwar in Liebe und in Geduld. Kein Streit ist zu festgefahren, keine Ehekrise ist zu krass, kein Konflikt ist zu lange gelaufen, als dass er nicht gelöst werden könnte mit Jesus Christus. Jesus ist der Herr über alle Dinge und Jesus ist, nimm es als prophetisches Wort für dich, Herr über deine Beziehungen. Er kann deine Beziehungen kitten und wieder gut machen. Einheit ist möglich. Also genial. Wir haben einen Vater, deshalb sind wir Familie. Wir haben einen Herrn, deswegen haben wir eine Hoffnung und zwar eine berechtigte Hoffnung auf Einheit. Und drittens, wir haben einen Geist, den wir empfangen haben, nämlich den Heiligen Geist. Ich weiß es gar nicht, wie ihr drauf seid. Ich schätze euch jetzt mal so pfingstlich ein. Also was ich jetzt sage, müsst ihr dann einfach prüfen und anhand des Wortes Gottes und vielleicht nochmal beim Christian nachfragen. Aber ich glaube, dass das, was ich sage, das stimmt. Wir haben alle den einen Geist empfangen, wenn wir den Glauben von Jesus Christus empfangen haben. Es gibt keinen, der irgendwie mehr den Heiligen Geist hat. Und dann gibt es die Leute, ja, die müssen weiter hinten sitzen, die haben nicht so viel Heiliger Geist. Jeder von euch, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist empfangen. Gott ist eingezogen. Paulus schreibt in Vers 6, wir haben einen Gott und Vater aller, der in uns lebt. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, ne? Gott lebt in mir. Aber es ist biblische Wahrheit. Gott ist in dich eingezogen. Die Wohnung war total kahl und leer und verwüstet. Und dann kam Gott und hat deine Wohnung aufgeräumt und ist eingezogen in dein Leben, in dein Herz. Das ist Realität in deinem Leben als Christ. Gott in uns allen. Er wohnt in dir. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19. Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Also, kannst du dir auf die Schultern klopfen und sagen, hey, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das Coole ist, das ist eine richtige Tempelanlage. Also so wie ihr heute hier sitzt, lauter kleine Tempel. Und das Abgefahrene ist, die sind alle durch ein Tunnelsystem miteinander verbunden. Okay, jetzt wird schräg. Ich versuche euch zu erklären, was ich meine. In Vers 3 unseres Textes steht, Gottes Geist hat euch Einheit geschenkt. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es gibt durch das, was der Heilige Geist tut, eine Verbindung zwischen jedem von euch. Deshalb kann ich mich heute hier so wohlfühlen, weil ich bin mit euch verbunden. Ich komme zwar aus dem Süden Mannheims, ich komme hier an, ich kann sofort mit euch Lobpreis machen, ich kann sofort hier stehen, euch was erzählen. Der Heilige Geist verbindet uns. Das ist vielleicht ähnlich wie eine Perlenkette. Ich hab sie hier auf der Folie dabei, ich habe auch eine von meiner Frau heute mal geklaut. Nee, nicht geklaut, sie hat sie mir freiwillig gegeben. Das ist eine Perlenkette ihrer Oma. Das ist, was Gemeinde ist. Das ist, was der Heilige Geist macht. Ihr seid lauter einzelne Perlen. Also es ist ein schönes Bild für Frauen. Männer, ihr könnt sagen, wir sind einzelne Sandkörner, die in der Muschel gereift sind. Okay? Das hier ist Gemeinde, das hier ist Familie. Wäre der Heilige Geist nicht, wäre das einfach ein Haufen einzelner Perlen. Aber der Heilige Geist ist das Band, das zwischen diesen Perlen Verbindung schafft, uns Einheit schenkt. In dem Predigttext steht, dass die Einheit uns geschenkt wurde durch den Heiligen Geist. Die Verbindung zwischen euch besteht durch das, was der Heilige Geist in euch tut. Wenn ihr mal zählt und diese vier Verse durchzählt, dann findet ihr achtmal das Wörtchen ein. Also ist das zentrale Wort des ganzen Textes. Es geht immer ein Geist, ein Herr, ein Vater, eine Taufe und so weiter und so fort. Achtmal eins. Und das Spannende ist, dass das ein Text ist über die Einheit, zusammen und lauter Einzelteile sind. Und ich möchte euch das mitgeben. Gott macht aus lauter Einzelteilen ein Ganzes. Aus Einzelteilen wird eine ganze Sache. Wie geht Einheit? Lasst euch verbinden durch das Werk des Heiligen Geistes. Hegt keinen Groll gegeneinander. Lasst euch nicht dazu hinreißen, gegen einen Bruder, eine Schwester zu sein. Lasst euch versöhnen miteinander. Betet füreinander. Liebt einander. Paulus leitet diesen Text hier ein mit, setzt alles daran. Das Wort, was hier im Deutschen mit alles übersetzt wird, heißt im griechischen Original alles. Setzt alles daran. Wenn es nötig ist, dein ganzes Geld herzugeben, tu das. Das ist, was Paulus sagt. Nicht, ruf einmal an und wenn der blöd zu dir ist, dann mach's nie wieder. Jetzt habe ich aber wirklich alles gemacht. Sondern setze alles daran. Häng deine Energie rein, dass du mit deinen Glaubensgeschwistern Einheit hast. Denn ihr habt den gleichen Vater, den gleichen Herrn, den gleichen Geist. Warum eigentlich? Warum ist Einheit so wichtig? damit möchte ich heute schließen. Gott hat eine Mission. Und diese Mission, die möchte er nicht allein erreichen, sondern möchte er mit euch gemeinsam erreichen. Gott hat die Mission, seine Menschen zu retten und sie mit sich, also mit Gott, aber auch untereinander und mit der Schöpfung zu vereinen. Das habt ihr vom ersten Vers der Bibel bis zum letzten Vers der Bibel. Die Jahreslosung ist, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Shalom ist ganzheitlicher Frieden. Alles ist gut, alles ist richtig an seinem Platz. Das ist Gottes Mission. Und er möchte, dass ihr in Einheit diese Mission mitgestaltet. Gott der Vater hat dich erwählt als sein Kind. Gott der Sohn hat dich frei gemacht am Kreuz von der Scham und der Schuld deiner Sünde. Und Gott der Heilige Geist ist bei dir eingezogen und befähigt dich und ruft dich mit Gott zusammen, die Welt zu verändern. Das ist der Ruf auf der Gemeinde CZM. Das ist der Ruf auf den Gemeinden Mannheims. Das ist der Ruf auf deinem Leben einzeln. Wenn du dich fragst, was ist eigentlich meine Berufung? Das ist deine Berufung. Gott hat eine Mission. Du sollst dich mit einklinken. Ihr als Gemeinde sollt euch mit einklinken, damit wir gemeinsam mit ihm die Welt verändern können. Nochmal Vers 6. Paulus schreibt, Gott wirkt durch uns alle. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr es vorhin gelesen habt. Gott wirkt durch uns alle. Also nicht nur die Leute, die ein Mikro haben und auf der Bühne stehen dürfen, mal für eine halbe Stunde, sondern durch jeden wirkt der Heilige Geist. Ist dir das bewusst, dass der Heilige Geist, dass Gott, der Vater, Sohn und Geist durch dich wirken möchte in die Schönau rein oder in den Stadtteil, von dem du hergefahren kommst? Gott wirkt durch dich. Als Einheit werden wir zu einem effektiven, effizienten Werkzeug in Gottes Hand. Deshalb ist Einheit wichtig. Die Frage ist an euch, ob ihr bereit seid, wirklich da mitzuziehen. Alles daran zu setzen, diese Einheit zu bewahren, um mit Gott gemeinsam die Schönau zu erreichen. Um mit Gott gemeinsam die Menschen in eurer Nachbarschaft, eure Familienmitglieder, eure Freunde und Kommilitonen zu erreichen. Ihr habt die beste Botschaft der Welt. Jesus ist gekommen, um euch frei zu machen. Das ist, was du den Menschen sagen kannst. Könnt ihr mal hochkommen? Ich habe einen meiner Lieblingsautoren, ich habe einige Lieblingsautoren, einer davon ist Francis Chan. Und er schreibt in seinem Buch Der unterschätzte Gott Folgendes. Ich möchte mich in meinem Alltag wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen. Christus sagt, es sei besser für uns, dass der Heilige Geist kommt. Also es gibt diese eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ich muss gehen und es ist gut für euch, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Also Christus sagt, es sei besser für uns, dass der Heilige Geist kommt und ich möchte so leben, als wäre das wirklich wahr. Ich möchte nicht weiter krabbeln, wenn ich die Fähigkeit habe zu fliegen. Der Heilige Geist gibt dir die Fähigkeit von deiner Position auf allen Vieren, ich mache es jetzt nicht vor, es wäre zu unwürdig, aufzustehen und loszufliegen. Gott ruft euch als Gemeinde auf, in manchen Bereichen aufzuhören zu krabbeln und aufzustehen und zu fliegen. Bist du bereit, mit Jesus abzuheben? Bist du bereit, mit Jesus loszufliegen und zu gucken, was 2019 hat für euch als Gemeinde auf der Schönau, in eurem Haus, an eurer Arbeitsstelle? Seid ihr bereit dafür? Lass uns mal ein paar Momente die Augen schließen. Nehmt ihr vielleicht mal eine Minute Zeit. Ich werde komplett schweigen, okay? Ihr dürft total frei denken. Nehmt ihr eine Minute Zeit und stellt Gott folgende Frage. Herr, wo möchtest du, dass ich alles daran setze, die Einheit zu bewahren? Wo muss ich aufstehen, aufhören zu krabbeln, stattdessen anfangen, auf dich zu vertrauen? Was möchtest du von mir, Gott? Eine Minute. Dreieiniger Gott, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde oder als Menschen verschiedener Gemeinden, die hier heute Morgen zusammen sind. Herr, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen, unser Leben zu berühren, uns herauszufordern, aufzustehen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen umkehren muss. Herr, schenke du diese Umkehr und diesen Moment der Annahme, wie in der Geschichte von Caro. Herr, ich bitte dich, dass du heute Menschen rufst, erneut zu dir zu kommen. Zu dir zu kommen und zu sagen, Herr, ich muss neu anfangen mit dir. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der gerade eben unter Beziehungsstress oder Sorgen leidet. Gott, wir bitten dich, dass du eingreifst in jede vertrackte Situation, in jeden Stress, in jede Unvergebenheit. Herr, ich bete für jeden einzelnen Bereich dieser Gemeinde, ob das verschiedene Teams sind oder verschiedene Ebenen des Dienstes. Herr, ich bitte dich, dass du Einheit schenkst unter den Leuten hier. Und dass du aus dieser Einheit etwas geschehen lässt im Jahr 2019. Was so noch nicht da gewesen ist. Ich habe heute Morgen einen Bibeltext gelesen, wo die Jünger vorausfahren auf dem See und rudern gegen den Wind. Und auf einmal geschieht was ganz Ungeheuerliches, was sie nicht erwartet haben. Jesus latscht auf dem Wasser. Und steht sogar, er wollte an ihnen vorbeilaufen und dann sind sie erschrocken und sie denken, er ist ein Gespenst. Und dann sagt er, ey, chillt mal, ich bin's. Ich bin mit euch. Und ich möchte euch prophetisch zusprechen. Jesus kann euch überraschen, wenn ihr gegen den Wind rudert und wenn alles anstrengend ist, dann ist es für Jesus ein leichtes, auf dem Wasser zu euch zu kommen und euch zu helfen. Als Gemeinde, als Menschen, die nicht perfekt sind. Jesus, ich bitte, dass du das wahr machst, Herr. Und ich bete auch, dass du für diese Woche, für diese Allianz-Gebetswoche, dass du Einheit stiftest unter den Gemeinden. Es gibt so viele Vorurteile, es gibt so viele auch blöden Neid- und Konkurrenzgedanken. Ich bitte dich, dass du diese Woche durch die Begegnungen, die wir haben, uns Liebe füreinander schenkst, Herr. Uns geschwisterliche Einheit schenkst, Herr. Es ist so wunderbar schön, wenn Menschen unter deinem Namen zusammenkommen, um dich gemeinsam zu preisen. Wir sind heute Morgen hier, stehen vor dir und bekennen, wir brauchen dich, dreieiniger Gott, sonst können wir überhaupt nicht das erreichen, was du mit uns vorhast.